Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Der verbrecherische Wahnsinn der Besatzer wurde unterstützt von Franzosen, unterstützt vom französischen Staat. Mit diesem Satz durchbrach Präsident Jacques Chirac 1995 das große Schweigen. Zum ersten Mal sprach ein französisches Staatsoberhaupt offen aus, dass nicht nur deutsche, sondern auch französische Behörden an der Verfolgung der Juden beteiligt waren, dass Vichy nicht nur eine Episode war. Folge 85 von Frankophil über die deutsche Besatzung in Frankreich. Über Menschen, Widerstand, Anpassung und Schweigen. Am Mikrofon ist Andreas Noll. Ich war mit euch in den ruhmreichen Tagen. Als Regierungschef bin ich bei euch und ich werde es in den dunklen Tagen bleiben. Steht an meiner Seite. Der Kampf bleibt derselbe. Es geht um Frankreich, um sein Land, um seine Söhne. Am 20. Juni 1940 wendet sich der neue starke Mann Frankreichs an die Nation. Marschall Philippe Pétain hatte den Rücktritt der französischen Regierung genutzt, um an die Macht zu gelangen. Pétain inszeniert sich als Vater des Volkes, als Hüter der Nation, als Retter im Unglück. Aber es ist eine Rettung, die einen hohen Preis hat. Die Kapitulation vor Nazi-Deutschland und der Aufbau eines autoritären Regimes in Vichy. Am 10. Juli überträgt die Nationalversammlung Pétain diktatorische Vollmachten, der offizielle Beginn des Vichy-Regimes, während die Wehrmacht Paris und Nord- und Westfrankreich kontrolliert. Und nur Wochen später beginnen die ersten juristischen Ausgrenzungen jüdischer Franzosen, durch französische Behörden. Als erstes werden Juden von zahlreichen öffentlichen Berufen ausgeschlossen, Richter, Beamte, Lehrer, Offiziere etc. Später folgt die Beteiligung an der Deportation der Juden. Im Juli 1942 treiben französische Polizisten mehr als 8000 Jüdinnen und Juden im Val d'Ive, im Wintervelodrom von Paris, zusammen. Darunter mehr als 4000 Kinder. Sie werden später nach Auschwitz deportiert. Erst 1995, also vor genau 30 Jahren, spricht ein französischer Präsident zum ersten Mal offen von Frankreichs Schuld. Jacques Chirac erinnert an die Verantwortung des Staates und spricht von schwarzen Stunden, die für immer die französische Geschichte beflecken würden.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français.
Diese Worte markieren einen Bruch. Der Staatspräsident bestätigt, der französische Staat war nicht nur Opfer, sondern auch Täter. Die Verantwortung lag nicht allein beim Besatzer. Sie reichte tief in die französische Verwaltung, die Polizei, den Alltag. Über diesen Alltag wollen wir in dieser Podcast-Folge sprechen. Was hieß es, wenn deutsche Soldaten auf den Boulevards patrouillierten, französische Beamte mitmachten und viele einfach nur versuchten, irgendwie durchzukommen? Tatjana Tönsmeier ist Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie hat ein Buch über diese Zeit geschrieben. Es heißt »Unter deutscher Besatzung – Europa 1939 bis 1945«. Und es lenkt den Blick nicht auf Strategien und Schlachten, sondern auf das Leben im Ausnahmezustand, auf die Zivilbevölkerung, auf das Graue zwischen Schwarz und Weiß. Frau Tönsmeier, Frankreich ist in Ihrem Buch Teil eines größeren europäischen Vergleichs. Was macht die deutsche Besatzung in Frankreich besonders? Welche Punkte fallen Ihnen da spontan ein?
Ich würde vielleicht ein kleines bisschen vor Ihrer Frage beginnen und für ein deutsches Publikum zunächst nochmal, und das hat dann auch mit Frankreich was zu tun, aber ganz grundsätzlich nochmal herauszustellen, dass für eine deutsche Debatte Krieg die Leitvokabel ist. Krieg ist sozusagen eine zentrale deutsche Erfahrung. Millionen von deutschen Männern gingen in den Krieg, Familien verabschiedeten sie und viele sozusagen fielen oder gerieten in Gefangenschaft. Das heißt sozusagen, das ist der eine Teil der deutschen Erfahrung. Der andere Teil der deutschen Erfahrung hat auch mit Krieg zu tun, nämlich mit der Bombardierung der Städte. Das heißt, für ein deutsches Publikum ist Krieg eine Leiterfahrung. Für viele europäische Länder ist das aber anders. Und das ist was, was für Deutschland gar nicht so einfach zu verstehen ist. In vielen Ländern, und das gilt eben auch für Frankreich, ist der Krieg, also die eigentlichen Kampfhandlungen, die sind eher kurz. Also sozusagen 1940 also der Westfeldzug vom deutschen Einmarsch in Frankreich bis zum Waffenstillstand von Compiègne, das sind keine 2 Monate. Ja, also sogar noch ein Stück weniger. Mhm. Das heißt, der Krieg ist in vielen europäischen Ländern und auch in Frankreich kurz. Aber was viel länger ist, ist die Besatzung. Das heißt, es gibt erstmal was Europäisches, was fast alle Länder verbindet, nämlich eine Unterscheidung zwischen Krieg und Besatzung. Und das gilt auch für Frankreich. Und für Frankreich gilt das in besonderer Weise, weil Frankreich ja sozusagen mit dem Waffenstillstand, also mit den kurzen Kampfhandlungen, dann sind etwa 60% des französischen Territoriums besetzt. Also der Norden und Westen des Landes ist unter deutscher Besatzung, unter deutscher Militärbesatzung. Und sozusagen in den verbleibenden französischen Gebieten, also ein bisschen ist noch italienisch besetzt, aber im Großen, sagen wir mal, das, was nicht deutsch und nicht italienisch besetzt ist, dort wird das sogenannte Vichy-Regime etabliert. Das heißt, eine der Besonderheiten von Frankreich ist, dass sie über lange Zeit einen besetzten Teil haben und einen nicht besetzten Teil. Aber dieser nicht besetzte Teil ist nicht im klassischen Sinne souverän. Also ein Vichy-Regime kann auch in dem eigenen, würde ich jetzt, wenn wir Bild hätten, hätten Sie Anführungsstriche gesehen, ist kein souveräner Staat, sondern muss sich arrangieren mit dem Deutschen Reich, was große Teile Frankreichs besetzt hat. Und das ist, glaube ich, unter dieser Voraussetzung, dass man den Unterschied zwischen Krieg und Besatzung verstehen muss, ist Frankreich eine besondere Situation, weil nach kurzer Kampfhandlung große Teile des Landes, 60% besetzt, im Süden des Landes eine französische Regierung, die aber nicht souverän ist. Und das ist ja auch nicht endgültig, denn ab November 1942 wird dann auch der Süden besetzt. Und dann quasi ist das ganze Frankreich besetzt, bis dann wieder gegen Kriegsende Kampfhandlungen kommen mit dem Aufbau der zweiten Front, sagen wir mal Richtung Kriegsende. Was vielleicht auch noch wichtig ist festzuhalten, ist zu sagen, dass diese deutsche Besatzung in Westeuropa und auch in Frankreich brutaler wird, je näher das Kriegsende kommt. Ich habe Ihnen dazu ein Zitat von Léon Werth, Schriftsteller und sein enger Freund von Saint-Exupéry, mitgebracht, der im Januar 1944 in seinem Tagebuch notiert: Vorgestern hat die Polizei von dem Bahnhof Montparnasse eine Razzia durchgeführt. Die Deutschen, denen jeder Tag einen Tropfen Niederlage bringt, scheinen gefährlicher zu sein als zu der Zeit, als sie allein Sieger waren. Diese Spätphase ist da nochmal deutlich von Gewalt gekennzeichnet.
Sie sagen, die Spätphase ist von Gewalt gekennzeichnet. Wenn man das dann mit den anderen Ländern vergleicht, inwiefern ist das französische Besetztsein anders als zum Beispiel, ja, nehmen wir mal Norwegen als so ein Staat im Norden Europas oder auch, wenn wir in den Osten schauen, in Polen?
Ich glaube, grundsätzlich würde ich sagen, Besatzung ist eine europäische Erfahrung. Auf dem Höhepunkt der deutschen Machtexpansion, so um die Jahreswende 41-42, leben zwischen Nordnorwegen und griechischen Mittelmeerinseln und Gebieten, also weit im Westen französische Atlantikküste und Gebieten tief im Inneren der Sowjetunion, 230 Millionen Menschen unter deutscher Besatzung. Und auch wenn diese Fläche sehr groß ist und Nationalgeschichten Besonderheiten betonen, dann gibt's trotzdem nicht, also Dinge, die nicht gleich sind, aber die doch ähnlich sind. Und das ist Besatzung wird in diesem gesamten besetzten Europa als eine Demütigung empfunden. Und da unterscheiden sich Polen und Franzosen und Norweger eigentlich nicht. Ja, sozusagen ist eine Demütigung, dass man den Kampf verloren hat, aber es ist noch viel stärker eine Demütigung, dass diese Deutschen dann da sind und dass man mit ihnen irgendwie umgehen muss. Also das ist, glaube ich, erstmal eine Gemeinsamkeit. Das, wo man große Unterschiede sehen kann, ist von Anfang an, ist Besatzung im Osten Europas viel gewalttätiger. Die enorme Gewalt in Polen, die beginnt mit dem deutschen Einmarsch und sie steigert sich unter Besatzung noch. Und das, also Vergleichendes gilt für die Sowjetunion auch. Und obwohl sozusagen man diesen Unterschied machen kann, dass die Besatzungsregime gewalttätiger im Osten Europas sind und von Anfang an systematisch Zivilbevölkerung nicht nur drangsalieren, sondern wirklich terrorisieren. Und das gibt's im Westen nicht, das gibt's in Norwegen nicht, das gibt's in den Niederlanden nicht und das gibt's so auch in Frankreich nicht. Kann man für West- und Nordeuropa aber trotzdem sagen, dass dafür auch nochmal dieses Zitat von vorhin, da nimmt die Gewalt gegen Kriegsende zu. Und ich kann aus verschiedenen Forschungszusammenhängen berichten, dass die Kolleginnen und Kollegen in den westeuropäischen Ländern, das sind nicht alles höfliche Menschen, aber so ein bisschen angestrengt darauf reagieren und sagen, ja, ja, das habt ihr Deutschen jetzt endlich begriffen, dass es im Osten besonders gewalttätig war. Aber bitte könnt ihr mal zur Kenntnis nehmen, dass gerade je näher das Kriegsende kam, desto gewalttätiger Besatzung auch im Westen geworden ist. Also das wäre vielleicht im Sinne so von europäischen Ähnlichkeiten, die es wirklich gibt. Und wichtig vielleicht in dem Zusammenhang auch nochmal, in allen besetzten Ländern überwiegen die zivilen Opfer. Auch in den westeuropäischen und auch in Frankreich. Und zwar zivile Opfer deutscher Besatzungsherrschaft und deutschen Besatzungsterrors. Während in Ländern wie Deutschland oder auch Großbritannien als kriegsführenden Staaten die Zahlen gefallener Soldaten höher sind als die von gestorbenen Zivilisten.
Ist das auch der Grund oder ein wichtiger Grund dafür, warum in Deutschland lange kaum über diese Besatzung gesprochen worden ist, in Frankreich dagegen ja sehr viel und sehr früh, direkt nach dem Krieg?
Ja, ich glaube, das liegt ganz deutlich an diesen unterschiedlichen Erfahrung und ich finde, man kann das an einem Beispiel wie Oradour besonders gut zeigen. Oradour ist sozusagen eines dieser großen und für Frankreich das größte Massaker. Ein kleiner Ort, der im Sommer, im Juni 44 von Waffen-SS-Einheiten.
Kurz nach der Landung?
Kurz nach der Landung, in der Tat, vielen Dank. Also die kurz nach der Landung von Waffen-SS-Einheiten vollständig dem Erdboden gleichgemacht worden ist und mehr als 600 Menschen, also fast die gesamte Bevölkerung des Ortes, wird ermordet. Und das ist eben auch so ein Beispiel. Das ist kein Zufall, dass das Richtung Kriegsende passiert, diese Zunahme von Gewalt, von der ich vorhin gesprochen habe. Und Oradour ist in Frankreich sehr, sehr früh, also fast unmittelbar nach Kriegsende, ein Inbegriff des Leidens unter deutscher Besatzung. Ja, es ist nicht ein, und in Deutschland, wenn es überhaupt thematisiert wird, über lange Jahre, wird es als Kriegsverbrechen thematisiert. Ja, und dann ist es eine juristische Angelegenheit, während es in Frankreich eine zivile Angelegenheit und eine Besatzungsgeschichte ist. Mein Kollege Frank Trentmann hat ein sehr kluges Buch über den Aufbruch des Gewissens geschrieben und erzählt darin eine Geschichte, wie die Deutschen umgegangen sind mit den, unter anderem den Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und wie sich Gewissen entwickelt. Und er zeigt ganz eindrücklich davon, wie viele Soldaten die Vorstellung hatten, sie kämpfen einen gerechten Kampf, einen gerechten Krieg. Und das führt dazu, dass es wirklich lange so gut wie gar keinen Blick auf die Opfer gegeben hat. Und man sieht es auch in Oradour, also die frühe Bundesrepublik, das frühe Auswärtige Amt, trotz der deutsch-französischen Freundschaft, die sicher vielen ein Anliegen war. Man wollte Freundschaft, ohne nach der Geschichte zu gucken. Also das deutsche Auswärtige Amt betrieb eine Politik in den 60er, 70er Jahren, die hieß, nicht an Oradour rühren. Ja, und man hat nicht die noch lebenden Waffen-SS-Angehörigen, die in der Bundesrepublik in zivilen Berufen tätig waren, verfolgt, sondern sich eher darum bemüht, diejenigen, die in Frankreich vor Gericht standen, aus Haft frei zu bekommen. Also aus französischer Sicht steckt darin ein totales Nichtverstehen, was diese Verbrechen bedeutet hat. Und ich glaube, die Franzosen hatten recht. Es war ein totales Nichtverstehen, was das bedeutet hat.
Was sich dann wirklich ja erst sehr, sehr spät auf deutscher Seite dann geändert hat. Das ist natürlich jetzt wirklich ein sehr monströses Verbrechen, mit das schlimmste Verbrechen, was deutsche Soldaten in Frankreich begangen haben. Wenn wir von diesem schrecklichen Verbrechen nochmal zurückgehen auf den normalen, in Anführungsstrichen, Alltag unter der deutschen Besatzung. Sie erzählen in Ihrem Buch oder Sie berichten in Ihrem Buch vom Alltag der Zivilbevölkerung, von den Frauen, von den Kindern, von den Alten. Was prägte denn dieses tägliche Leben unter der deutschen Präsenz?
Vielleicht ist sozusagen aus französischer Perspektive das zentrale Thema Versorgung. Also Versorgungsfragen sind überall in Europa ein Thema, graduieren sich unterschiedlich, sind in den sowjetischen Städten sehr schnell wirklich tödlich, sind in Griechenland, gibt es auch sehr schnell hohe Opferzahlen, was in Deutschland in der Summe auch wenig bekannt ist. Aber Mangel und Hunger, nicht unbedingt tödlich, aber so, dass es ein Dauerthema ist, ich glaube, für Frankreich und auch von der französischen Geschichtswissenschaft gezeigt, das ist wirklich das Thema. Und der Versuch, damit umzugehen, ist, dass die französischen Behörden Rationen einführen. Und die Rationen führen dazu, dass es also für Bauern interessanter ist, auf den Schwarzmarkt zu beliefern. Und sozusagen die Rationen sollen den Mangel kanalisieren. Das funktioniert diplomatisch gesprochen nur so am Rande. Und wir haben ziemlich viele Quellen, die davon erzählen, wie unendlich lang die Schlangen sind und wie wahnsinnig anstrengend einkaufen wird. Und ich habe Ihnen nochmal ein Zitat mitgebracht von einer Pariser Hausfrau, die im Oktober 1942 in ihrem Tagebuch notiert, wie ihr Einkaufstag aussah. Und ich glaube, es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, in den 40er Jahren, es gab noch keine Supermärkte, es ist alles Einzelhandel, es gibt noch keine Gefriertruhen und auch Kühlschränke sind was noch lange nicht jeder Haushalt hat. Und diese Dame schreibt also, sie geht um 7.30 Uhr zum Bäcker und kann ein bisschen Brot kaufen und nimmt sich vor, um 11 Uhr nochmal zurückzukommen, dann soll es Zwieback geben. Dann ist sie um 9 Uhr beim Fleischer und der sagt aber, dass er nicht vor Samstag beliefert wird. Dann ist sie eine halbe Stunde später beim Käsehändler und der sagt ihr, dass er nicht vor 5 Uhr beliefert wird. Dann ist sie um 10 Uhr in einem Geschäft für Innereien und sagt, ich habe Nummer 32 in der Schlange. Bis ich vorrücke, wird wahrscheinlich nichts mehr da sein. Dann sozusagen geht sie zum Gemüsehändler und der sagt ihr wieder, naja, vielleicht kriegen wir um 5 Uhr was. Dann geht sie um 11 Uhr zum Bäcker, wo es den Zwieback geben soll und der Zwieback ist ausverkauft. Und das heißt, die hat 3,5 Stunden gebraucht, um in 6 Geschäften anzustehen und hat gerade mal geschafft, Brot zu kaufen. Und das geht täglich so, deswegen habe ich vorhin die Sache mit den Gefriertruhen und Kühlschränken erklärt. Das Thema ist Einkaufen und Mangel und Tagebücher sind voll davon, wie schwierig das wird, wie anstrengend das ist. Es ist ja auch nicht immer schönes Wetter bei 19 Grad und mildem Sonnenschein, wo man das tut, ja, sondern man muss das auch bei Schnee und Regen und Glatteis und in den Spätphasen auch bei Bombenalarm tun. Der Alltag wird überschattet von Fragen der Versorgung. Und wenn das Einkaufen als solches vielleicht noch eine, nochmal diplomatisch formuliert, eine Misslichkeit ist, dann gibt es zugleich auch in den Tagebüchern Zitate davon, also dass zum Beispiel der Präfekt von Paris im Oktober 41, also das ist nicht so, also ein Jahr, ein gutes Jahr in die Besatzung hinein, davor warnt, dass man kein Katzenfleisch kochen soll, weil das Krankheiten überträgt. Und sowas wie ein neues Normal wieder in Anführungsstrichen unter Besatzung, ist in Frankreich ganz klar durch Mangel geprägt. Nicht unbedingt durch tödlichen Mangel, aber durch spürbaren und wirklich nervtötenden Mangel, um das nervtötend etwas unwissenschaftlich auszudrücken.
Hat denn dieser nervtötende Mangel und die Bürokratie, die Kontrolle, die damit zusammenhängt, hat die französische Gesellschaft dauerhaft verändert, kann man das sagen? Oder ist das dann auch schnell wieder vergessen nach dem Krieg?
Naja, also erstens sozusagen hält der Mangel nach dem Krieg ja an. Die Rationierung ist ja nicht direkt weg. Und nach dem Krieg funktionieren die Rationierungen etwas anders. Also wer als sogenannter Kollaborateur oder Kollaborateurin galt, bekam eine Zeit lang erstmal auch niedrigere Rationen. Also das geht nicht so schnell. Und Mangel, der über Jahre anhält, macht natürlich auch was mit der Gesundheit einer Gesellschaft. Und Mangel ist auch etwas, wir kennen das aus Tagebüchern wieder, wie Leute sich in den Schlangen, wo sie anstehen, streiten. Und wie es sozusagen aus kleinen, also letztlich Harmlosigkeiten, immer wieder zu Streit kommt, weil man zu weit hinten in der Schlange steht, weil sich Leute vordrängeln, weil Leute in Anspruch nehmen, für sich in Anspruch nehmen. Also ein typisches Konfliktmuster, Stichwort vordere Plätze in Anspruch nehmen, sind Frauen, die sagen, bei mir sind deutsche Soldaten einquartiert, ich muss die versorgen, ich habe ein Anrecht auf einen vorderen Platz. Diese Frauen sind oft, sagen wir mal, aus mittleren oder unteren Mittelschichten und verdrängen sozial höherstehende oder sich für höherstehende empfindende Frauen aus diesen Schlangen. Und das hat die Forschung schon lange gezeigt, das wilde Scheren von Haaren von Frauen am Ende des Krieges wegen der sogenannten horizontalen Kollaboration, also wegen Verhältnissen zu deutschen Männern, also das Verhältnis von französischen Frauen zu deutschen Männern geht nicht zuletzt auf Einquartierung und auf die Streitereien in den Schlangen zurück. Ja, das heißt, das ist nicht unmittelbar mit Kriegsende vorbei. Nun ist sozusagen nicht jeder Konflikt in der Schlange führt zu solchen Auseinandersetzungen in der Endphase des Krieges und in der Zeit der Befreiung. Aber unmittelbar vorbei ist es nicht. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Also es gibt schon Verwerfung in Gesellschaften. Ich meine, es kommt dann, wir kennen das aus Deutschland, das Wirtschaftswunder, der Wiederaufbau, das gibt's ja in allen anderen Ländern auch. Wenn die Wirtschaftsentwicklung Fahrt aufnimmt und das Leben wirklich besser wird, und zu sagen, lässt man das hinter sich. Aber es ist nicht so, an einem Tag ist Frieden und dann ist das alles vergessen. Also ganz so unkompliziert ist es nicht. Und ich glaube, es ist auch ein Zeichen dafür, dass dieser Alltag durchaus oder dieses neue Normal eines Besatzungsalltags durchaus Auswirkungen hat.
Und mutmaßlich ja auch dieses Vertrauen und auf der anderen Seite Misstrauen, was damit ja auch verbunden ist, unter Nachbarn.
Unbedingt. Ein großes Thema, Stichwort Vertrauen und Misstrauen in vielen besetzten Ländern, aber auch in Frankreich. Wir haben als Historikerinnen und Historiker in Archiven unendliche Vielzahl von Denunziationen. Und eine Mangelgesellschaft lädt gewissermaßen dazu ein, Konflikte, die in jeder Gesellschaft entstehen, die aber natürlich, also man könnte sagen, also unter Besatzung, erstens, es gibt sehr viel mehr deutsche Regeln, die einzuhalten sind, Anweisungen, was man darf, was man nicht darf. Das heißt auch immer, dass man sehr viel mehr Regeln übertreten kann und in Teilen übertreten muss, um unter diesen Mangelbedingungen zu überleben. Das aber sehen Nachbarn und nutzen das, um Menschen zu denunzieren, weil sie sich damit Vorteile erhoffen, etc. Das heißt, Besatzung ist tatsächlich etwas, was abstrakt gesprochen, würde ich immer wieder sagen, Besatzung ist was, was sich wie ein Gift in besetzte Gesellschaften einfrisst, weil Menschen vor Entscheidungen gestellt werden, wo es nur zwei schlechte Optionen gibt, ja? Weil Besatzung auch etwas ist, was in vielerlei Hinsicht Menschen dazu zwingt, sich zu fragen, was für eine Person bin ich? Also Menschen, die bis dahin immer, sagen wir mal, redlich und rechtschaffend und gesetzestreu waren, was machen die denn jetzt? Kaufe ich auf dem Schwarzmarkt, was verboten ist? Oder habe ich zu Hause weinende Kinder? Ja, fahre ich auf eine Versorgungstour in eine ländliche Region, auch wenn ich dafür über die Departementgrenze zum Beispiel muss, wofür man extra Papier braucht, und mache ich das schwarz? um meine Familie zu ernähren oder nicht? Wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mein Nachbar das ständig macht und damit noch gute Geschäfte macht und ich das nie habe? Also so, es gibt viele Quellen in Tagebüchern, wo Menschen damit ringen, wie gehe ich denn damit um, dass ich eigentlich nur schlechte Alternativen habe?
Jetzt haben Sie gerade mehrfach ja von der Kollaboration gesprochen und die Probleme angerissen, die damit verbunden sind, wenn die Franzosen mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Resistance, der Kampf der Franzosen gegen die Deutschen zwischen Mythos und Realität, wenn man so will. In Frankreich, gerade nach dem Krieg unter de Gaulle, gehört die Resistance zur nationalen Erinnerung, spielt eine sehr, sehr große Rolle. Wie hat sich dieses Bild dann historisch entwickelt danach im Laufe der Jahrzehnte?
Ich würde, wenn ich darf, noch einmal mir die Freiheit nehmen, vor Ihrer Frage zu beginnen. Ich würde nämlich von mir selber sagen, dass ich nicht über Kollaboration gesprochen habe. Tatsächlich, also mir ist schon sehr bewusst, dass die französische Forschung mit dem Begriff der Kollaboration arbeitet. Es gibt durchaus in der französischen Geschichtswissenschaft eine immer wieder aufflackernde Diskussion darüber, ob das eigentlich ein guter Begriff ist. Für meine eigene Forschung, ich benutze den Begriff der Kollaboration gar nicht. Ich spreche schon durchaus von Zusammenarbeit, aber nicht von Kollaboration, weil meiner Meinung nach der Begriff der Kollaboration immer, man sieht es an Ihrer Frage, Sie leiten von der Frage nach der Kollaboration zum Widerstand, zur Resistance. Ja? Und es ist sozusagen dieses Gegensatzpaar aus Kollaboration und Widerstand, das eine, die Kollaborateure sind die Schlechten und der Widerstand, das sind die Guten. Und ich glaube, natürlich gibt es sozusagen Denunzianten und es gibt Menschen, die heroisch kämpfen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Ich bin aber sehr, sehr skeptisch, ob wir mit den Deutungsbegriffen der Zeit, und Kollaboration ist ein Begriff der Zeit, und der Widerstand sozusagen hat ja nicht zuletzt diejenigen, die er für Kollaborateure gehalten hat, in allen Ländern verfolgt. Also das sind zutiefst moralische Begriffe und es sind zutiefst juristische Begriffe. Wegen Kollaboration konnte man überall in Europa vor Gericht stehen, 45 folgende. Und als Historikerin, wenn ich versuchen will zu verstehen, warum Menschen in einer gegebenen Situation gehandelt haben, wie sie gehandelt haben, dann brauche ich Begriffe, die sich dieses Handeln um seiner selbst willen angucken. Und dann geht es nicht darum, als ob ich das als Historikerin großartig oder katastrophal finde, sondern ich muss versuchen zu verstehen, nicht zu billigen, nicht zu wertschätzen, sondern nachzuvollziehen, was jemand getan hat und warum. Weil nur dann kann ich Zeitbedingungen verstehen. Kollaboration ist aber immer Wertung. Und zwar Wertung, bevor ich untersucht habe. Und ich würde sagen, aus einer deutschen Perspektive, die ideale Probe aufs Exempel, würden Sie sagen, Adenauer war Kollaborateur?
Nein.
Genau, spontan und sofort nein. Ich auch. Also offensichtlich ist Kollaboration nicht ein neutraler Begriff der Zusammenarbeit. Mhm. Ja, und deswegen sozusagen, das ist mir, auch wenn das jetzt sozusagen ich eine Frage beantwortet habe, die Sie nicht gestellt habe, aber also das finde ich einen Punkt. Und ich glaube, das ist auch, also eine deutsche Debatte, vielleicht kommen wir ja auch noch also auf solche Themen nochmal, was die Erinnerungskultur betrifft. Es ist in Deutschland so wenig über Besatzung bekannt. Das bisschen, was bekannt ist, ist Kollaboration. Und wenn dann von deutscher Seite über Kollaboration gesprochen wird, ich würde immer wieder sagen, das bringt den langmütigsten Franzosen und die empathischste Polin auf die Palme, weil die sagen, ihr wisst nichts über Besatzung, aber Kollaboration, dazu fällt euch was ein. Jetzt sollen wir es gewesen sein, ja? Also das ist ein Begriff, der für die Debatte wirklich nicht einfach ist. Und ich glaube, der hilft uns nicht zu verstehen, in welchen Zwangslagen Menschen sich befunden haben, wenn wir ihn sehr breit benutzen. Und ich glaube, auch die, die ideologisch überzeugt waren von einem Angebot, was Deutsche gemacht haben, und diese Gruppen sind überall sehr, sehr klein, die verstehen wir auch nicht besser. So, das war jetzt eine lange Brücke zu Ihrer Frage nach Resistance und nach Widerstand. Der bewaffnete Widerstand, den man ja im engeren Sinne mit Stichwort Resistance verbindet, der ist in allen ehemals besetzten Ländern verhältnismäßig klein. Er braucht auch in allen Ländern, auch in Frankreich, einige Zeit, bis er sich überhaupt entwickelt, bis Strukturen aufgebaut werden. Die Résistance ist am Anfang ziemlich zersplittert in unterschiedliche politische Gruppen. Olivier Viviorca, mein französischer Kollege, der ja ein herausragender Experte ist, der schätzt, dass für Frankreich, Belgien, Dänemark zwischen 1 und 3% der Bevölkerung im engeren Sinne zur Résistance gehört haben. Also das sind wirklich keine großen Zahlen. Trotzdem, und das klang ja in Ihrer Frage auch schon an, ist die Résistance gerade in so einem gaullistischen Verständnis nach 45 extrem wichtig. Und es ist eine Vorstellung davon, dass gewissermaßen die ganze Nation, also alle, die nicht kollaboriert haben, waren im Widerstand. Und ich glaube, das versteht man am Ende nur, wenn man sich klar macht, wie groß die Demütigung ist, die Besatzung bedeutet hat. Also sagen wir mal, in den Mechanismen haben wir eigentlich ähnliche Erzählungen in vielen europäischen Ländern. Es ist fast überall die Vorstellung, dass die guten, wahren Polen, Ukrainer, Norweger, Belgier, Niederländer und so weiter, Franzosen natürlich auch, die waren im Widerstand. Oder sie waren, wenn sie nicht aktiv gekämpft haben, sie haben den Widerstand unterstützt. Oder sie waren bereit, ihn zu unterstützen. Also sozusagen, das sind die Varianten. Aber man sieht auch sozusagen in diesem französischen Narrativ, der Widerstand wird nach 45 immer größer. Er inkludiert quasi immer, also es werden immer größere Gruppen inkludiert. Und das hat in großen Teilen wirklich mit dieser massiven Erfahrung der Demütigung zu tun. Ich glaube, was uns hilft zu verstehen, dieses große, große Feld zwischen den Polen des Mitmachens und des Dagegenseins ist, sich anzugucken, was tun denn die, die nicht zu den Waffen greifen und vielleicht noch nichtmals Widerstandskämpfer verstecken, sondern was ist sozusagen, was sind die Alltagsdimensionen? Was sind die Alltagsdimensionen von Nichtzustimmung? Denn das Ausmaß von Nichtzustimmung zu diesen anwesenden Deutschen ist groß. Ich finde, es gibt so schöne Beispiele, dass zum Beispiel Nationalfeiertage in Frankreich trugen Menschen zum 14. Juli Kleidung in den Nationalfarben. Typisch war, dass sozusagen Frauen weiße Bluse, blauen Rock, kräftig roten Lippenstift. Ja, und auf einmal waren ganz, ganz viele auf diese Weise gekleidet. Es gibt in den Quellen überliefert aus Brest, in der Bretagne, ein schönes Beispiel, wo offensichtlich straßenzügeweise voll von Wäsche in den Nationalfahnen ausgehängt waren. Diese französische Bevölkerung hat relativ deutlich gesagt, wir sind Franzosen und wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Und die Deutschen haben kapiert, was ihnen gerade erzählt worden ist. Da sie das nicht verbieten können, die haben in Antwort darauf die ganze Nacht die Sirenen heulen lassen, um den Franzosen zu sagen, wir haben eure Message gehört, aber wir sehen das ganz anders. Ein anderes Beispiel, und das hat vielleicht nochmal was damit zu tun, warum so viele Französinnen und Franzosen sich auch als wirklich im Widerstand empfunden haben, ist, dass die Frankreich-Programme der BBC eine enorme Ausmaß von Hörerinnenschaft hatten in Frankreich. Also man weiß, dass es so etwa 5 bis 6 Millionen Radiogeräte gab, bei einer Bevölkerungszahl, die etwas unter 40 Millionen gelegen hat. Also das heißt, Radio hören war eine soziale Sache, das konnte man kaum alleine. Und es wurde weitergegeben und es war verboten. Und über Denunziationen vorhin haben wir schon gesprochen. Also sozusagen, wenn man gemeinsam etwas Verbotenes tut, kriegen das andere mit und man kann deswegen denunziert werden. Aber Menschen haben durchaus trotzdem Angst davor gehabt, aber sie haben es gemacht. Und mit diesem Tun von etwas Verbotenem, die Forschung ist, man war im Widerstand. Ich glaube, es sagt eher was darüber aus, man ist dagegen. Ob das schon Widerstand ist, ist noch die andere Sache. Und ob das was, das verkürzt die Besatzung nicht und das schmälert sozusagen die Möglichkeiten der Deutschen nicht unbedingt. Aber dieses Selbstverständnis, ich bin dagegen und ich habe dafür was riskiert.
Ich kann auch in den Spiegel schauen, um mal ein modernes Bild zu verwenden. Sie schreiben, glaube ich, auch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, von Hustenkonzerten sogar im Kino. Welche Bedeutung hatten dann am Ende solche Gesten?
Ich schreibe vielleicht, also die Hustenkonzerte sind, die hat es deswegen gegeben, übrigens in vielen Ländern. Menschen haben künstlich so wahnsinnig gehustet bei den Wochenschau berichten, die quasi jedem Film vorangestellt worden sind, dass das Wochenschau-Material kaum zu verstehen war. Und sie haben auch damit ihre Nichtzustimmung kommuniziert. Und ich weiß jetzt keine französischen Beispiele, aber ich weiß zum Beispiel, dass Leute deswegen aus Norwegen durchaus deswegen verhaftet worden sind. Oder im Protektorat wurden Filme nur noch bei Licht gezeigt, damit man sehen konnte, wer gehustet hat. Also auch das sind Dinge, wo es durchaus Repressionen gab. Und trotzdem haben Menschen immer wieder ihre Nichtzustimmung gezeigt. Und das in ihrer Frage steckt das ja drin, ja. Die waren auch klug genug und haben gewusst, dass sie damit nicht den Frontverlauf ändern. Aber diese Notwendigkeit, mit einer demütigenden Erfahrung auf eine Art und Weise umgehen zu können, dass man selber sagt, ich kann das nicht ändern, aber ich bin nicht dafür. Ja, das, glaube ich, steckt in vielen so eher kleineren Formen, und kleiner heißt nicht unbedingt ungefährlich, kleineren Formen von einem Nein sagen, dagegen sein, nicht mitmachen, auch wenn man nicht an allen Stellen und in allen Zusammenhängen das durchsetzen kann.
Sie haben jetzt gerade ja sehr genau erklärt und jetzt auch für mich überzeugend erklärt, warum Sie so große Probleme haben mit dem Wort Kollaboration. Aber sprechen wir nochmal über die, die nicht widerstanden haben, wenn ich es mal so formuliere. Waren das dann automatisch Mitläufer oder waren diese Menschen aus Ihrer Sicht einfach überfordert? Wie kann man das besser einordnen?
Ich glaube, es gibt wahrscheinlich so viele Antworten wie Menschen und ich will das damit gar nicht nivellieren. Ich glaube, das, was wir, wenn wir über Mitläufer, Kollaborateure, Widerstand etc. reden, dann geht es darum, dass wir versuchen, und es gibt dafür ja auch Gründe, sozusagen zu kategorisieren. Wir wollen ganze Gesellschaften verstehen, was sie umtreibt. Und ich glaube, bei Besatzung muss man sich klar machen, dass Menschen das nicht wollen. Also an den wenigsten Stellen sind Besatzer freudig begrüßt worden. Also das heißt, die sind ungebeten, sie bringen Tod und man kann sich ihnen nicht entziehen. Dieser Regelungswahn der Deutschen, im Osten noch viel schlimmer, plus Gewalt, aber eben auch vorhanden im Westen, man kann sich ihnen nicht entziehen. Also Sartre schreibt von der unendlichen Erschöpfung, die Besatzung bedeutet hat. Ich glaube, diese Mischung aus Erschöpfung, Angst, Unsicherheit, wahrscheinlich in manchen Teilen auch lieber Hitler als Stalin, also sozusagen so ein Antikommunismus, Antibolschewismus, den es im bürgerlichen Lager nicht zuletzt in Frankreich, aber auch in anderen Ländern ja auch gegeben hat. In manchen Orten durchaus auch ein Antisemitismus. Also es ist sozusagen so eine Gemengelage. Und manche Menschen sind an einem Tag ziemlich mutig und am nächsten Tag möchten sie die Tür nur hinter sich zumachen und nichts damit zu tun haben. Also ich will das nicht relativieren, aber ich finde, wenn ich aus einer deutschen Perspektive da drauf gucke und eine nicht deutsche Geschichte erzähle, dann scheint es mir wichtig zu sein, zunächst mal zu betonen, dass Menschen unfreiwillig in Situationen gezwungen worden sind, die wirklich nicht unkompliziert waren. Wenn man das mal verstanden hat, dann können wir sozusagen anfangen, auseinander zu dividieren. Aber das scheint mir, also jedenfalls für mein Buch ist mir das etwas gewesen, was mir wichtig ist. Und deswegen habe ich am Anfang auch unseres Gesprächs ja nochmal diesen Unterschied, was ist Krieg, was ist Besatzung, wie unterschiedlich ist die deutsche Erfahrung von dieser europäischen Erfahrung in ihren vielen nationalen Schattierungen. Ich halte sozusagen diese Differenzierung schon für eine wichtige Sache.
Sie haben gerade gesagt, die deutschen Besatzer haben ja auch den Tod gebracht und das Stichwort Antisemitismus genannt. Das war natürlich die Bevölkerungsgruppe, die besonders um ihr Leben fürchten musste. Welche Rolle spielten denn die französischen Verwaltungen und die französische Polizei bei der antisemitischen Verfolgung in Frankreich?
Eine große Rolle. Ich habe mir überlegt, was eigentlich ein gutes Beispiel ist, woran man also die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Frankreich sozusagen für diesen Podcast, für unser Gespräch ein bisschen konkret machen kann. Sie haben nach den Verwaltungen gefragt und ich würd mal das Beispiel Einführung des sogenannten Judensterns herausgreifen. Der wird in Frankreich auf eine Anordnung des deutschen Befehlshabers von Stülpnagel Ende Mai 1942 eingeführt und umgesetzt, sozusagen nicht zuletzt durch französische Behörden. Also die müssen dafür sorgen, dass er verteilt wird, dass die Leute ihn haben. Sie nehmen Verhaftungen vor, bei ihnen gehen Denunzierungen ein, etc. Das, wonach Sie gefragt haben und was die Geschichtswissenschaft lange Zeit auch getan hat und aus guten Gründen getan hat, ist, sich anzugucken, wer entscheidet darüber und dann die Geschichte der Repression und eine Geschichte, also letztlich der Verfolgung, zu schreiben. Gibt gute Gründe dafür, warum das gemacht wird. Ich würde Ihnen, glaube ich, gerne eine Geschichte davon berichten, wie gehen Menschen damit um. Und ich habe Ihnen dafür nochmal Zitate mitgebracht. Das eine ist eine französische Judin, Annie Becker, die in ihrem Tagebuch schildert, wie die Mutter geweint hat, als sie die Judensterne an die Kleidung ihrer Kinder nähen musste. Und wie der ältere Bruder der Familie, von dem Annie Becker schreibt, der habe immer ganz viele Ideen gehabt, Witze damit gemacht hat, wie man diesen Stern verstecken kann. Und wie die Familie dann irgendwie, solange sie in den eigenen vier Wänden war, versucht hat, damit klarzukommen. Und weil das im deutschen Buchhandel zu kaufen ist, es gibt das Tagebuch von Hélène Baer, in den Jahren eine junge französische Jüdin, die im April 45, also sehr spät, in Bergen-Belsen gestorben ist, die aber die Zeit sozusagen unter deutscher Besatzung beschreibt und die auch davon spricht, wie schrecklich schwer es war, mit diesem Judenstern aus dem Haus zu gehen. Und als sie das erste Mal tut, schreibt sie: Mein Gott, ich habe nicht geglaubt, dass es so hart sein würde. Den ganzen Tag über hatte ich großen Mut. Ich ging mit hoch erhobenem Kopf und habe den Leuten fest ins Gesicht geblickt, dass sie die Augen abwandten. Aber es ist hart. Am schlimmsten ist es, anderen Leuten zu begegnen, die ihn tragen. Und sie beschreibt dann ziemlich kleinteilig, wie Leute mit dem Finger auf sie zeigen, wie kleine Jungs spotten, wie sie in der Metro, im Bus, auf der Post manchmal angestarrt wird und manchmal Unterstützung bekommt. Und wie sie ist eine Studentin, wie sie mit Freunden, Freundinnen und Kommilitoninnen im Jardin du Luxembourg ist. Und sie schreibt darüber: Mir schien plötzlich, dass ich nicht mehr ich selbst war, dass sich alles verändert hatte, dass ich eine Fremde war, als befände ich mich mitten in einem Albtraum. Ich sah bekannte Gesichter um mich herum, doch ich spürte ihren Kummer und ihre Betroffenheit. Es war, als hätte ich ein Brandmal auf der Stirn. Ich habe diese Passagen für unser Gespräch mitgebracht, weil es zeigt, es ist eine deutsche Maßnahme, also eine Maßnahme der Besatzer, und sie zielt auf die jüdische Bevölkerung in Frankreich. Aber sie macht was mit der ganzen Gesellschaft. Weil auf einmal sind Menschen, die rausgegriffen werden, die bloßgestellt werden, und alle drumherum müssen sich entscheiden, spotten oder nicht, grüßen oder nicht, Mut zusprechen oder nicht, reagieren oder nicht. Und das ist nicht eine Sache, die man einmal tut, sondern die tut man ununterbrochen, wenn einem jemand mit einem Stern begegnet. Und das ist, ich habe vorhin so ein bisschen pathetisch bei einer anderen Stelle gesagt, Besatzung ist ein Gift, das sich in Gesellschaften frisst. Und das ist, also hieran sieht man es, glaube ich, extrem deutlich, man kann sich dem nicht entziehen. Also man muss sich dazu verhalten. Man kann das nicht einfach, man kann nicht nur zu Hause bleiben.
Sie haben ja ganz viele Länder unter deutscher Besatzung wissenschaftlich beobachtet. Kann man das sagen? Gibt es da Gesellschaften, die da etwas immuner dagegen waren, die also besser dieser Versuchung widerstanden haben, also die nichtjüdische Bevölkerung, die schwierige Lage der Juden auszunutzen? Also Sie haben ja gerade von Spott gesprochen und von Ausgrenzung.
Ja, ich glaube, die Sache mit dem Widerstehen ist nicht einfach. Nehmen Sie ein Land wie die Niederlande. Die Niederlande gilt als ein Land, was ziemlich frei von Antisemitismus war oder sozusagen nur bei geringen Prozentsätzen in der Bevölkerung. In Frankreich war, denke ich, der Prozentsatz Antisemitismus in Bevölkerung deutlich höher als in den Niederlanden. Aber die Niederlanden sind für Westeuropa das Land mit der höchsten Deportationsrate, weil die niederländische nicht-antisemitische Polizei so gut funktioniert. Ja, also aus den Niederlanden haben wir Quellen, wie Nachbarn weinend Menschen, die deportiert werden, beim Kofferpacken helfen. Ja, aber und so diese Verzweiflung, man kann sich dagegen nicht wehren. Und auch Hélène Beyer, von der gerade die Rede war, und auch andere in Frankreich beschreiben, wenn es die französische Polizei ist, wenn es französische Anordnungen sind, dann geht man. Vielleicht hätte man sich entzogen, wenn die Deutschen was verordnet haben. Aber in dem Moment, wo es der eigene, den eigenen Staat gibt es unter Besatzung ja eigentlich nicht mehr. Aber es gibt sozusagen französische Bürgermeister, französische Gendarme und in den Niederlanden und in anderen Ländern sozusagen entsprechend. Das heißt, wo das da ist, und Besatzung heißt ja, in keinem besetzten Land hatten die Besatzer genug eigenes Personal, als dass sie völlig hätten verzichten können auf einheimische Ausführende. Und da ist sozusagen die Fähigkeit, dem zu widerstehen, ziemlich gering. Und trotzdem gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen Westeuropa und Osteuropa. Weil diese Terrorherrschaft, die die Deutschen ausüben und die tödliche Bestrafung für das Helfen, alle Nichtjuden noch mal viel stärker gefährdet, als das in Frankreich oder in den Niederlanden das Beispiel wäre. Ja? Also sozusagen für die Niederlande, Anne Frank ist das bekannteste Beispiel sicherlich auch in Deutschland. Da ist ja eine ganze Gruppe von Menschen, die diese Versteckten da in dem Hinterhaus unterstützen, versorgen und so weiter. Und die überleben das alle. Das ist in Polen undenkbar. Undenkbar, dass alle Helfer das überleben. Also insofern sozusagen muss man sich, glaube ich, klar machen, dass es Besatzung ist, die die Chancen auf Hilfe massiv beeinflusst und je gewalttätiger Besatzung ist, desto stärker reduziert.
Sie haben in einer Antwort gerade ja den Wunsch, wenn ich das mal so sage, formuliert, ja auch noch über Erinnerungskultur und Gegenwartsbezug zu sprechen in unserer Podcast-Folge. Wie lebt denn die Besatzungserfahrung heute in Frankreich weiter, also im kollektiven Gedächtnis, im Geschichtsunterricht, in den Familien? Wie erleben Sie das?
Also seit das Buch erschienen ist, ich bin ja immer wieder eingeladen, auch über das Buch zu sprechen, Ergebnisse zu präsentieren. Es ist eigentlich immer so, dass hinterher jemand zu mir kommt und sagt, das kann ich nachvollziehen, das kenne ich, das sind die Geschichten, die ich, je nachdem wie alt die Leute sind, von meinen Eltern, von meinen Großeltern kenne, wussten sie das auch? Und dann sozusagen, wenn ich über diesen Lebensmittelmangel spreche, dann bekomme ich, es in meiner Familie, meine Großmutter hat das und das sozusagen versucht zu kochen. Oder wir haben immer die Erzählungen gehört von, also das ist schon auf so einer Familienebene da. Übrigens nicht nur in Frankreich, also das ist was ich eigentlich auch aus anderen Ländern kenne. Das ist sozusagen so ein Punkt. Ich glaube, das, was ich bei Erinnerungskultur andeuten wollte, ist, dass es mir wirklich wichtig wäre, wenn das in Deutschland stärker bekannt wäre, also diese Themen, weil in den jeweiligen Ländern ist es klar, es gibt die verschiedenen Museen, es gibt das im Schulunterricht etc. Also sozusagen die nationale Perspektive ist in den Ländern klar. Es ist nur so wenig darüber in Deutschland bekannt. Also ich glaube, das ist tatsächlich, wir haben ja diesen Bundestagsbeschluss von 2020, dass ein NS-Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg und Besatzungsverbrechen eingerichtet werden soll. Und dazu gibt es mittlerweile auch einen Realisierungsvorschlag. Und das scheint mir etwas, was ganz, ganz wichtig ist. Und es ist sehr gut, dass es diesen Beschluss gibt. Und zugleich ist es auch etwas, was ganz wenig diskutiert wird in Deutschland. Und ich glaube, das hat wiederum mit dem zu tun, was wir jetzt schon öfter hatten. Also diese eher geringe Präsenz im allgemeinen Wissen. Wir haben mal in Wuppertal eine Studie gemacht, also was in deutschen Schulgeschichtsbüchern für Gymnasien, die in Nordrhein-Westfalen zugelassen sind. Und da kommt das Wort Besatzung nicht vor. Da kommt Krieg vor, da kommt Shoah vor, da kommen Verbrechen vor. Aber Besatzung kommt nicht vor. Und die einzige Ausnahme, es gibt ein deutsch-polnisches Schulbuch, das eine sehr geringe Verbreitung hat im Schulunterricht, aber die erklären sehr deutlich, was Besatzung ist. Also da sieht man auch sozusagen an so einem deutsch-polnischen Beispiel, wie unterschiedlich diese Wahrnehmungen sind.
Glauben Sie denn, dieser Blick auf vergangene Besatzungserfahrungen kann auch helfen, heutige Okkupationen, also da ist natürlich der erste Gedanke, die Lage in der Ukraine, dies besser zu verstehen?
Also ich würde das hoffen. Ich würde grundsätzlich hoffen, dass Geschichte dazu beiträgt, für einen Zeitraum in der Vergangenheit zu beschreiben, was unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Und dann passiert es nicht absolut gleich, aber in einer verwandten Art und Weise. Also diese Vorstellung, die wir in der Bundesrepublik, also in die vollumfängliche Invasion Russlands der Ukraine hatten, dass wenn nur das Kämpfen aufhört, dann hört das Sterben auf und etwas vereinfacht gesagt, alles ist gut. Wer über Besatzung des Zweiten Weltkriegs informiert ist, kann das nicht glauben. Die Gewalt gegenüber Zivilisten und Zivilistinnen nimmt zu. Und das ist genau das, was man in den besetzten Gebieten der Ukraine sieht. Die Verschleppungen, die Folterungen, also alles das, was die Russen Entukrainisierung, das waren jetzt mit dicken Anführungsstrichen versehen, nennen, der Zwang, eine russische Staatsangehörigkeit anzunehmen, ohne kann man keine weiterführenden Schule besuchen, keine Krankenhausbehandlung bekommen und viele andere Dinge nicht. Was für ein Terrorregime unter Besatzung möglich ist, wegen der extremen Asymmetrie zwischen Besatzern und Besetzten. Das, glaube ich, kann man in den besetzten Gebieten der Ukraine sehen. Also wenn Sie Ukrainer hören, die sprechen ja auch von den Besatzern. Also sozusagen die Russen sind für sie Okkupanti, also Besatzer. Ja. Das heißt, das ist auch in der Ukraine das zentrale Wort. Da gibt es diese Erfahrung sehr, sehr wohl. Das zu verstehen, ja, da hätte ich schon große Hoffnung, dass wenn es in Deutschland mehr Wissen darüber gibt, wir besser verstehen würden, dass man sich in der Ukraine nicht nur, natürlich auch, vor Beschuss und Gleitbomben und was nicht allem fürchtet, aber natürlich vor Besatzung. Die Diskussion, die wir ja jetzt haben, dass die Ukraine letztlich gezwungen werden soll, auf diese Gebiete zu verzichten, heißt doch, von der Ukraine die Zustimmung zu Menschenrechtsverbrechen großen Umfangs zu bekommen. Das ist wirklich, ich versuche keine Jugendsprache zu benutzen, aber das ist wirklich krass, um es jetzt mal etwas unwissenschaftlich auszudrücken.
Sie haben jetzt gerade erzählt, wie die Franzosen auch berichten von ihren eigenen Familienerfahrungen in der Besatzung. Wenn wir aber dann eher auf die staatliche Erinnerungskultur in Frankreich schauen. Kann man das so sagen? Welche Rolle spielt da das Thema deutsche Besatzung heute jetzt im Vergleich zum Thema Vichy und zur Mitverantwortung bei der Deportation der Juden, Mitverantwortung bei der Shoah, die ja 1995 dann bei dieser berühmten Rede zum Veldiv von Jacques Chirac betont wurde?
Ich glaube, wenn man sich sozusagen grundsätzlich Erinnerungskultur in Frankreich auch über, sagen wir mal, einen etwas längeren Zeitraum anguckt, dann haben wir vorhin ja schon mal davon gesprochen, wie lange diese Erinnerungskultur geprägt war von einer Diskussion um Kollaboration und Widerstand. Ja, und sozusagen sehr viel stärker mit einer Diskussion um den Widerstand, also der Resistance bis hin zu sozusagen Resistenzialisme als sozusagen einem zentralen Begriff, der eigentlich überspitzt darauf verweist, wie zentral das gewesen ist. Und es gibt dann, das fängt so in den 1990er Jahren an, eine große wissenschaftliche Tagung, an der nicht zuletzt das Deutsche Historische Institut in Paris beteiligt ist, wo man anfängt darüber nachzudenken, ist das eigentlich die ganze Geschichte? Und mit ganze Geschichte meine ich, dass in Frankreich eigentlich, und das gilt für Frankreich in besonderer Weise, aber auch für andere westeuropäische Länder, relativ lange eine Geschichte erzählt worden ist, auch in der Wissenschaft, aber auch in der Erinnerungskultur, die das besetzte Frankreich zu einem Frankreich ohne Deutsche werden lässt. Man erzählt eine innerfranzösische Geschichte. In Teilen macht es Sinn, gerade wenn es um Vichy geht, aber wir haben das vorhin ja auch schon besprochen, dass sozusagen, also Vichy und besetztes Frankreich sind ja nun schon zwei Dinge. Und es setzt dann eine Diskussion in der Forschung ein, Nee, sagt, wir müssen sehr viel stärker nach den Deutschen gucken, wir müssen uns sehr viel genauer angucken, was prägt denn diese Deutschen, wie prägen die eigentlich Frankreich, was sind deren Vorgaben? Also das ist etwas, was im Verhältnis zu Deutschland, also auch da ist ja sozusagen aus einer deutschen Perspektive die Tätergeschichtsschreibung etwas, was quasi erst in den 1990er Jahren beginnt, mit dem Fall der Mauer sozusagen der Möglichkeit, vor allen Dingen in die osteuropäischen Archive zu gehen. Und das führt aber auch zu einer Forschung insgesamt über die Täter. Und in Frankreich in gewisser Weise fast zeitlich parallel, aber aus anderen Wurzeln stammt eben auch eine stärkere Sicht auf die deutsche Seite und überhaupt über das Besatzung, was mit Deutschen zu tun hat. Es gibt ja, ich glaube, noch von Giscard d'Estaing, dieses berühmte Wort sozusagen, die zu dem Zeitpunkt jungen Französinnen müssten sich nicht schämen, ihre Großeltern hätten nichts mit den Deutschen zu tun gehabt. Und ich glaube, alles, worüber wir heute geredet haben, ist relativ deutlich das Zeichen davon, dass die in der Tat sehr viel mit den Deutschen zu tun hatten und dass sie auch gar nichts dafür konnten. Also ich glaube, das ist überhaupt vielleicht nochmal ein weiteres Thema, wo man sagen könnte, also diese Ambivalenzen im Umgang mit den Deutschen, dieses ihnen nicht entgehen können, gerade bei Einquartierungen, wäre ein Thema. Das heißt, wir haben seit den 1990er Jahren in Frankreich eine Debatte, stärker auf die Deutschen in Frankreich zu gucken, parallel zu einer deutschen Tätergeschichtsschreibung. Und in den letzten Jahren sozusagen eine Entwicklung hin, dass man sagen muss, also das ist, Besatzung ist eben nicht eine entweder französisch oder deutsche Geschichte, sondern es ist eine Geschichte der Interaktion von Deutschen und Franzosen. Das ist, glaube ich, was in der Erinnerungskultur immer stärker nach vorne kommt und was auch Auswirkungen hat auf die Behandlung sozusagen der Shoah in Frankreich, weil auch darum geht es sozusagen, Interaktion zwischen Deutschen und Franzosen.
Und dann natürlich auch eine deutsch-französische Geschichte, wenn ich daran erinnere, dass es ja ganz viele Kinder von deutschen Besatzungssoldaten, und zumindest ist das mein Eindruck, diese Geschichte wurde ja auch sehr spät erst geschrieben, aufgearbeitet.
Die Geschichte wurde sehr spät erst geschrieben und aufgearbeitet, und das ist übrigens eine Situation, also Norwegen wäre ein weiteres Beispiel, wo auch das erst sehr spät geschrieben und aufgearbeitet worden ist, wo Kinder aus diesen Beziehungen ziemlich gelitten haben, weil sie ziemlich ausgeschlossen worden sind, drangsaliert worden sind, nicht selten. Es ist nicht so, als ob wir alles schon wüssten, ja. Ich habe ja heute Nachmittag immer wieder davon gesprochen, was in Deutschland nicht bekannt ist, aber dass Besatzung eben immer was zu tun hat von Besatzer und Besetzten, ja. Also dieses Miteinander klingt zu positiv. Es ist ja oft ein sehr gewalttätiges, brutales, verachtendes, demütigendes etc. Aber es hat eben beide Seiten, und ich glaube, das ist etwas, warum ich es so wichtig finde, dass es dieses NS-Dokumentationszentrum Zweiter Weltkrieg Besatzungsherrschaft gibt, weil diese Beidseitigkeit von Besatzung da thematisiert werden kann.
Folge 85 von Frankophil mit der Historikerin Tatjana Tönsmeier von der Bergischen Universität Wuppertal. Sie hat unlängst unter deutscher Besatzung Europa 1939 bis 1945 bei Beck veröffentlicht. Wissenschaftliche Begleitung Landry Charrier. Das Podcast-Projekt Frankophil ist mit Unterstützung des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn und des Deutsch-Französischen Bürgerfonds entstanden. Am Mikrofon war Andreas Noll.